Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Toni von Lobby für Mädchen. Lobby für Mädchen ist ein Kölner Verein, der sich seit über 35 Jahren für die Rechte von Mädchen und jungen Frauen im Alter von 10 bis 27 Jahren einsetzt. Mit Angeboten aus Beratung, Prävention, Freizeit und Bildung stärkt die Lobby die Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe von Mädchen und jungen Frauen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Magst du dich direkt einmal kurz vorstellen und erzählen, was deine Rolle bei der Lobby ist?
Ja, ich freue mich auch total, dass es heute klappt. Ich bin Toni und ich bin bei der Lobby für Mädchen verantwortlich für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. Das heißt, es geht sehr viel darum, dass ich anderen Leuten davon erzähle, was wir bei der Lobby für Arbeit machen und auch potenzielle Unterstützerinnen zu gewinnen für unsere Arbeit.
Sehr schön und sehr, sehr wichtig. Also ich finde gerade, was so Beratungsarbeit angeht, ist das größte Problem, dass ganz viele gar nicht wissen, was überhaupt existiert, dass solche Angebote existieren und wie findet man die und warum ist das so wichtig. Darum auch direkt meine allererste Frage. Mit was für Anliegen kommen die Mädchen in der Regel zu euch?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also das kann man sehr schwer zusammenfassen. Also die Lobby, vor allem die Beratung bei der Lobby für Mädchen, gibt es schon seit Ende der 1980er Jahre. Das heißt, es sind schon viele Themen in der Zeit gewesen. Es sind viele Themen, die es damals schon gab, die es jetzt immer noch gibt. Also Themen wie sexualisierte Gewalt, Essstörungen, Mobbing, aber auch Fragen um Freundschaften, Unsicherheiten, auch Probleme mit den Eltern oder mit Freundinnen. Also es ist eine riesige Bandbreite von Themen. Und die Beraterinnen sagen eigentlich immer, es gibt kein Thema, was zu klein ist oder kein Thema, was zu groß ist. Oder wenn ein Mädchen oder eine junge Frau vielleicht noch gar nicht weiß, habe ich überhaupt ein Thema? Aber sie hat vielleicht ein bestimmtes Gefühl, wo sie sagt, irgendwie bin ich mir unsicher, ich glaube, da ist was ich besprechen will, dann kann man das auch gemeinsam in einer Beratung eben herausfinden.
Ja, richtig schön auch, was das für ein breites Angebot ist. Also ich habe euch vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich euch schon kenne, 5, 6 Jahre, kennengelernt, weil da war ich noch ehrenamtlich beim Notruf für vergewaltigte Frauen Köln und da haben wir viel an euch verwiesen, eben immer im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Darum war mir immer sehr bewusst, dass das ein Thema ist, womit ihr viel zu tun habt. Aber jetzt in der Vorbereitung auf heute habe ich auch nochmal gesehen, wie breit das Themenspektrum ist. Also gerade jetzt auch, dass das Thema essgestörtes Verhalten da sehr oft genannt wird. Jetzt, wo du sagst, überrascht es mich natürlich dann doch wieder null. Da frage ich mich auch, ob sich das ein bisschen geändert hat über die letzten Jahre. Also ich finde, mit dem, was wir aktuell in den Medien sehen, es werden schon alle immer sehr viel dünner gerade. Ist das ein Thema, was auch dadurch mehr kommt oder merkt ihr da eine Veränderung?
Das auf jeden Fall. Also wie du es auch am Anfang gesagt hast, also sexualisierte Gewalt und Essstörung sind so die Hauptthemen, mit denen Mädchen auch zu uns kommen oder wo wir auch Präventionsarbeit machen in den Bereichen. Und genau, gerade das Thema Essstörung, da merken wir auf jeden Fall, dass die Fälle zunehmen. Und was die Kolleginnen auch viel berichten, ist, dass die Mädchen zunehmend auch jünger werden, die von Essstörungen betroffen sind. Das heißt, wir beraten ab 12 Jahren, aber wir haben mittlerweile auch öfter die Herausforderung, dass Mädchen mit 10 oder 11 oder eben deren Angehörige bei uns anrufen und wir aber da nicht beraten können. Also das nehmen wir auf jeden Fall war diesen Anstieg, vor allem auch seit Corona, das kommt noch mit dazu. Und Essstörung war auch seit den Anfang der Lobby ein großes Thema. Aber es nimmt andere Formen auch an, würde ich sagen. Also klar, natürlich auch durch Social Media, durch KI, durch Möglichkeiten, da auch seinen Körper zu bearbeiten und Möglichkeiten zu sehen, wie der Körper vielleicht sein könnte. Aber es gibt eben Unterschiede in der Form auch der Essstörung. Das heißt, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass aktuell ist sehr viel, wie es auch immer auch Anfang des Jahres ist, aber generell seit den letzten Jahren sehr viel auch um Fitness und Sport und so ein bestimmtes Körperbild. Und das nehmen wir auch wahr, dass zum Beispiel in unseren Mädchenzentren, wo Mädchen am Nachmittag so vorbeikommen können, wo wir auch immer ein gemeinsames Kochangebot haben, da kommt auch öfter die Frage, ist das jetzt gesund genug? Wie viel Proteine sind jetzt da drin? Welche anderen Nährwerte sind drin? Also diese, was natürlich nicht direkt eine Essstörung bedeuten muss, aber so diese verstärkte Aufmerksamkeit auf den Körper und diese Nahrungsaufnahme und was macht es vielleicht im nächsten Schritt mit meinem Körper? Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir sehr, sehr stark auch mitbekommen.
Ja, das kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Also ich glaube, es ist sofort, dass es gerade jetzt im Januar da mit Neujahrsvorsätzen und ganz, ganz viel Fitness-Content nehme ich auch wahr. Ich finde auch die Algorithmen krass. Also ich glaube wirklich, dass Social Media da einen ganz großen Beitrag zu hat. Also ich habe zum Beispiel auch eine Zeit dann einfach so antientzündliche Ernährung geteilt für die Endometriose und dann hatte ich ganz viel Werbung für die Abnehmspritze. Also für verschiedene Firmen davon.
Ja, das geht ganz, ganz schnell, ja.
Ja, also man kommt da, glaube ich, ganz schnell nicht wieder raus. Du hast aber schon gesagt, ihr habt Mädchenzentren. Wie sieht da das Angebot genau aus? Also wenn jetzt ein Mädchen ein Anliegen hat, ruft sie dann erstmal bei euch an oder kommt man einfach in das Zentrum, nutzen viele vielleicht auch erstmal die Freizeitangebote und kommen dann mit Anliegen oder was ist so der klassische Weg zu euch?
Also es gibt gar nicht so den einen klassischen Weg, würde ich sagen, aber in den Mädchenzentren, also wir haben zwei Stück, eins ist in Köln-Mühlheim und das andere in der Innenstadt in Köln, in der Weidengasse. Und das sind Orte, wo Mädchen in der Woche, also Montag bis Freitag, einfach vorbeikommen können. Ganz unverbindlich, also es sind offene Türen und da können Mädchen von 10 bis 27 eben vorbeikommen und erstmal auch nur sein. So, erstmal sich aufhalten. Es gibt jeden Tag auch ein wechselndes Mittagsangebot. Da werden wir von der Tafel in Köln auch beliefert. Und da können Mädchen und junge Frauen erstmal zusammensitzen, Hausaufgaben machen, sich unterhalten. Also es gibt gar kein bestimmtes festes Programm, wo sie mitmachen müssen. Aber wir haben natürlich verschiedene Workshop-Angebote. Es gibt Bewegungsangebote. Karaoke ist gerade ein großes Ding auch. Es wird viel gezockt. Also da ganz unterschiedlich. Aber wir haben jeweils auch eine Beraterin in den Mädchenzentren vor Ort. Das heißt, wenn im Gespräch, im Treff irgendwie ein bestimmtes Thema aufkommt oder ein Mädchen sich vielleicht ein bisschen zurückzieht oder man merkt, da ist vielleicht nochmal Gesprächsbedarf, dann kann man eben Termin mit einer Beraterin vereinbaren. Entweder mit der Beraterin im Mädchenzentrum oder wenn das Mädchen es lieber möchte, auch bei uns in der Mädchenberatungsstelle in Ehrenfeld, wenn sie lieber diese räumliche Trennung haben möchte. Und es gibt auch in beiden Mädchenzentren eine Kollegin, die ist verantwortlich für die Mädchenausbildungsinitiative. Das ist ein Angebot, wo die Mädchen und jungen Frauen Unterstützung bekommen im Übergang Schule-Beruf. Und das ist auch ein großes Thema. Ich glaube, es wird auch immer ein großes Thema bleiben, dass es da nochmal darum geht, ich suche einen Praktikumsplatz. Wie funktioniert das mit der Bewerbung? Oder was steht mir überhaupt zu? Was kann ich überhaupt? Weil die Mädchen, die vor Ort sind, die haben natürlich ganz unterschiedliche Prägungen und Vorerfahrungen davon. Was sagen meine Eltern vielleicht, was ich machen soll? Was bekomme ich in der Schule für ein Bild vermittelt, was ich machen kann? Und da eben mit einer Beraterin ins Gespräch zu gehen, um diese Schritte eben anzuleiten. Aber es lebt natürlich generell im Mädchenzentrum sehr von dem Austausch der Mädchen auch untereinander. Das heißt, wenn bestimmte Themen aufkommen, man merkt, okay, hier ist ein Raum, da bin ich nur mit anderen Mädchen und jungen Frauen zusammen und da spreche ich vielleicht Themen an, die ich sonst in einem anderen Jugendtreff, wo vielleicht, oder meistens sind das vor allem Jungen in Jugendtreffs so, das ist auf jeden Fall unsere Erfahrung. Was sind Themen, die ich da vielleicht sonst nicht ansprechen würde? Oder eine merkt irgendwie an, ja, ich habe jetzt bald zum Beispiel einen Frauenarzttermin, ich bin irgendwie ganz aufgeregt, weil das ist mein erster und dann kann eine andere vielleicht noch mal berichten, wie es bei ihr war. Also es bekommt so einen ganz anderen Rahmen, über diese Themen zu sprechen. Und das wird natürlich auch immer begleitet von unseren Pädagoginnen vor Ort, dass man diesen Raum hat, über die bestimmte Themen zu sprechen, aber vielleicht auch irgendwie einzuhaken oder wenn Unsicherheiten da sind, dass man weiß, hier ist ein Raum, da kannst du ganz offen darüber sprechen und auch deine Fragen stellen, die dir sonst vielleicht auch niemand sonst beantworten kann.
Ich finde es super, super spannend, was du sagst, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, dass diese Räume total wichtig sind, weil Genau wie du sagst, Jugendzentren sind vor allem auch Jungs. Plus, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es selbst da 50-50 ist, dass dann doch auch Jungs eher gesehen und eher gehört werden und dann doch die Bedürfnisse von Mädchen wieder untergehen. Trotzdem, glaube ich, gibt es einige, die dann auch sagen, naja gut, aber Frauen und Mädchen sind doch schon längst gleichgestellt. Warum braucht es denn jetzt wieder extra einen eigenen Ort für Mädchen? Was sagt ihr da?
Also das ist ziemlich erstaunlich, wie oft wir das hören, dass Mädchen und junge Frauen doch gleichgestellt sind. Es gab doch schon so viel. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele positive Entwicklungen. So, das muss man natürlich auch sehen. Aber Gleichstellung auf dem Papier, Gleichstellung im Gesetz heißt nicht, dass es auch wirklich gelebte Gleichstellung auch gibt. Also da gibt es sehr viele auch statistische Beispiele von sexualisierter Gewalt, eben auch Essstörungen, dieser bestimmte Druck, den Mädchen und junge Frauen haben, auch was die Chancengerechtigkeit im Thema Schule und Beruf angeht. Also es ist einfach noch ein langer Weg, den es zu bestreiten gibt, gerade wenn man auch nochmal intersektional sich das Ganze auch anguckt, dass man schaut, nicht jedes Mädchen hat auch die gleiche Grundvoraussetzung wie andere Mädchen und dass man da auf jeden Fall auch nochmal sehr genau hinschauen muss. Und wir erleben das tagtäglich. Also wir haben ja die Geschichten von Mädchen und jungen Frauen, sei es in den Mädchenzentren oder in der Beratung, die uns ganz deutlich aus dem Alltag nochmal zeigen, Gleichberechtigung ist noch ein langer Weg. So, aber auch da bleiben wir dran und versuchen eben auch strukturell die Politik oder auch die Gesamtgesellschaft immer so weiter mitzuformen, um das Thema auch anzugehen.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es da auch von Mädchen zu Mädchen nochmal Unterschiede gibt. Mädchen sind ja auch keine homogene Masse. Wie sind da so eure Erfahrungen? Also kommen Mädchen vor allem auch mit zum Beispiel mehrfachen Marginalisierungen, also queere Mädchen, Mädchen mit Behinderung, Mädchen mit Fluchterfahrung und sind da die Bedarfe auch nochmal andere? Und wie geht ihr damit um?
Auf jeden Fall. Also das versuchen wir immer, jedes Mädchen so zu sehen, wie sie ist. Also ein Motto von uns ist auch, keine ist wie die andere, was natürlich auch einfach stimmt, weil alle Mädchen sind total unterschiedlich und es gibt einiges, was sie verbindet, was auch wichtig ist, so für diesen solidarischen Charakter auch unter Mädchen. Aber es sind alle total individuell und da versuchen wir auch bestmöglich hinzuschauen und auch unsere Angebote eben anzupassen, dass wir möglichst alle Mädchen und junge Frauen auch berücksichtigen können. Das heißt, unser Mädchenzentrum 2, was schon 2020 eröffnet hat, leider mitten in Corona auch, das war natürlich besonders schwierig, aber da haben wir extra einen Ort gewählt und so umgestaltet, dass der auch für Mädchen und junge Frauen mit sogenannten Behinderungen auch zugänglich ist. Das heißt, auch die Küche ist entsprechend so gestaltet, dass sie auch mitkochen können. Und es sind bestimmte Grafiken auch an den Schränken. Das heißt, da steht nicht nur Besteck, sondern da sind noch ein paar Bilder neben, dass es eben alle nochmal abholt. Was auch für Sprachbarrieren total wichtig ist, weil die gibt's bei uns auch. Also irgendwie können sich alle immer verständigen untereinander, sonst auch vielleicht mit Übersetzer, also Übersetzungs-Apps oder so beispielsweise. Aber irgendwie gibt's immer einen Weg, sich zu verständigen, sei es dann auch irgendwie mit Karaoke und Tanz bei verschiedenen Angeboten, aber da versuchen wir immer ganz genau hinzugucken auf die Lebensrealitäten von Mädchen und jungen Frauen und bekommen da natürlich auch die politischen Entwicklungen dann auch mit. Wenn es beispielsweise wie aktuell um Reformen von auch Asylgesetzen geht oder so, das ist auch was, was die Mädchen mitbekommen und wo wir versuchen, mit ihnen auch ins Gespräch zu gehen und auch bestmöglich dann auch zu helfen oder an andere Stellen auch weiterzuverweisen, dass wir auch immer das gesamte politische Geschehen auch im Blick haben müssen, um auf die Mädchen und jungen Frauen auch zugehen zu können. So, und wir haben auch seit einigen Jahren im Bezirk Mülheim, also wo unser Mädchenzentrum 1 ist, auch aufsuchende Arbeit in Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Das heißt, da geht auch eine Kollegin hin und macht mit den Mädchen vor Ort auch bestimmte Freizeitangebote, je nachdem, was die Mädchen auch gerade machen wollen. Und hat so das Ziel, auch die Mädchen auch ans Mädchenzentrum zu binden, dass die auch nochmal andere Mädchen kennenlernen können. Also wir versuchen immer, alle zu berücksichtigen und auch dann da eben auch kultursensibel mit denen zu arbeiten, was natürlich auch nicht immer leicht ist, wenn man, ich sag mal, eine Gruppe hat, wo alle unterschiedliche Erfahrungen, Bedürfnisse und so haben. Aber da bilden sich dann auch immer, ja, auch bestimmte Freundschaften und Gruppen, die sagen, hey, wir sind vielleicht eher die Gruppe, die vielleicht gerne bastelt und die anderen sind vielleicht die, die lieber zocken, so dass man so einfach guckt, wie kann man alle mit dem, was sie mitbringen, bestmöglich abholen.
Ja, richtig schön. Auch, dass sich da dann so Community bildet, das kann ich mir nämlich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sich die Mädchen untereinander dann auch einfach sehr viel Stärke geben können oder austauschen können. Als du das jetzt aber gerade gesagt hast mit der Politik, dass ihr euch da auch immer up-to-date halten müsst, was in der Politik gerade los ist, ist das eine neue Entwicklung? Also ich mache diese Arbeit ja nur ehrenamtlich, aber mir fällt das total auf. Also bis vor 1-2 Jahren war Politik gar kein Thema. Also ich bin nur an einem Telefon, aber an dem Telefon war das nie relevant. Und jetzt wirklich in fast allen Gesprächen geht es um auch kommunalpolitische Maßnahmen, viel auch Sozialhilfe ist Thema, ganz viel Friedrich Merz ist Thema. Mhm. Und dass ihr das auch so beobachtet, das finde ich echt interessant. Ist das bei euch auch, dass das jetzt erst seit kurzem ist oder war das schon immer so?
Ich glaube, es ist schon verstärkt aktuell oder vor allem auch in Zeiten von Social Media und dieser Informationsflut dann auch. Also gerade bei Mädchen und jungen Frauen, dass sie selber auch mitbekommen, was für Entscheidungen getroffen werden und was, wie diese Entscheidungen auch ihr eigenes Leben betreffen. So, also wir hatten das bis vor kurzem auch nochmal als Thema, auch mit den Epstein-Files jetzt aktuell. Das kriegen die Mädchen natürlich auch mit, auch auf Social Media und sehen dann auch, okay, das betrifft eben Mädchen und junge Menschen. Und wieso sind denn Personen, die hiermit in Verbindung gebracht werden, im Amt? So, wieso ist das diese Lebensrealität? Also was braucht es quasi noch, dass da Entscheidungen getroffen werden? Und da entsteht natürlich auch ein Gefühl von Ohnmacht, was wir Kolleginnen sehr gut nachvollziehen können und von unserer Arbeit ja auch kennen, weil die Fakten sind da, die Informationen sind da zum Thema Gleichberechtigung, auch mit neuen Studien, die immer wieder kommen, aber die notwendigen politischen Schritte fehlen einfach. Und das sendet natürlich auch ein Signal an die Mädchen und jungen Frauen. Gerade auch die mit Migrationsgeschichte, dass sie nochmal sehen, wie ihre Wahrnehmung in der Gesamtgesellschaft ist, und teilweise Angst dann auch haben, dass, und wenn Gesetze in die Richtung nochmal gehen oder bestimmte Wahlen so ausfallen, das macht natürlich was mit dem eigenen Sicherheitsempfinden auch.
Ja, das glaube ich sofort. Also ich finde das ja wirklich schon als erwachsene Person gruselig, was da passiert. Und das, also ich kann mir vorstellen, dass man sich dann als Mädchen auch noch viel verunsicherter fühlt, weil man ja wirklich so gar nicht das Gefühl hat, man kann jetzt irgendwas hier dran ändern. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel über Politik reden, aber eine Frage habe ich doch in dem Zusammenhang noch, weil es ja doch auch unter Jugendlichen so einen starken Rechtsruck gibt. Ist das auch was, womit die Mädchen zu tun haben? Also ich sehe jetzt gar nicht so sehr welche mit rechtem Gedankengut bei euch, aber den Folgen davon als Betroffene könnte ich mir dann doch eher vorstellen in Klassen. Wie sieht es aus?
Das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt keine einzelnen Beispiele, aber es ist vor allem so diese gesamtgesellschaftliche Atmosphäre, die man dann auch mitbekommt. Ne? Was ist in Ordnung und was nicht? Und ich glaube, was so ein rechtes Gedankengut angeht oder was wir verstärkt wahrnehmen, ist vor allem im Verhältnis zu einem Antifeminismus. Also generell das Absprechen der Rechte von Mädchen und jungen Frauen oder auch Frauen allgemein, das nimmt sehr viel Raum ein, also das bekommt man auch viel mit, dass das einfach so ein bestimmtes Bild auch macht und irgendwo ja auch unsere Angebote und damit auch die Orte, wo die Mädchen und jungen Frauen hingehen, auch bedroht. So, das ist für manche schon total, total spürbar. Beziehungsweise auch die Rollenbilder, die damit vermittelt werden. Also es ist ja immer noch, also es ist jetzt seit einigen Jahren schon, aber immer noch auch aktuell das Thema von Tradwives beispielsweise. Also diese Rollen von, wie soll ich mich eigentlich verhalten? Soll ich zu Hause bleiben, einen Ehemann haben? mich vor allem um ihn kümmern, so als Lebensmodell, was natürlich, wenn ein Mädchen mit allen Informationen, die sie hat, eine kritische Entscheidung für sich trifft und sagt, ich möchte Hausfrau, Mutter, das ist der Weg für mich, ist es natürlich völlig in Ordnung. Aber für uns ist es wichtig eben, dass die Entscheidung kritisch ausfällt, dass das Mädchen alle Informationen halt hat. Und das war gerade in Zeiten, wo das Thema von Threadwise besonders stark war, auch ein großes Thema, weil es schon zu so einem traditionellen oder in Anführungszeichen traditionellen Rollenbild wieder so zurückgeht von die Frau sollte nicht berufstätig sein. Und das wirkt für manche im ersten Moment auch total lukrativ, dass man sagt, okay, dann kann ich zu Hause sein. Ich backe vielleicht eh gerne und dann kümmere ich mich um diese Sachen zu Hause. Aber da wird ja auch gar nicht klar, wie viel Geld dann teilweise auch Influencerinnen eben damit verdienen, dass sie dann auch Threadwife sind und das so nochmal darstellen. Das heißt, da eben diese Informationen nochmal mitzugeben und auch durch diese Vorbildfunktion von den Pädagoginnen auch darüber zu sprechen, dass es sehr, sehr viele verschiedene Lebensentwürfe gibt, so in allen Richtungen. Das heißt, wie man selber arbeiten möchte, mit wem man in einer Beziehung sein möchte, dass man da einfach weiß, da gibt's eine große Bandbreite und nur weil eine kleine, aber besonders laute Gruppe da was Bestimmtes vorgibt, heißt es nicht, dass das der einzige richtige Weg ist.
Ja, finde ich sehr gut. Also gerade dieses Thema Threadwives finde ich so gruselig, weil da wird man ja wirklich in das Licht geführt. Genau wie du sagst, diese Influencerin, die verdienen total viel Geld mit dieser Art von Content. Und das stimmt einfach nicht, dass sie finanziell abhängig sind von ihrem Mann. Trotzdem, wenn man das für sich möchte mit allen Informationen, dann kann man das machen. Man sollte sich aber des Risikos bewusst sein.
Mhm.
Finde ich aber generell eine sehr gute Herangehensweise an die Arbeit. Auch, glaube ich, beruhigend für jetzt Mädchen oder junge Frauen, die zuhören, wenn man sich fragt, was passiert mit mir, wenn ich zu so einer Beratungsstelle gehe, wird mir dann genau gesagt, das ist, was ich jetzt machen muss und die haben eine bestimmte Vorstellung für mein Leben und die wird mir jetzt erklärt und dann kann ich das umsetzen. Oder bin ich da nicht doch selbstbestimmt in dem, was ich machen kann? Also ich verstehe das so, dass ihr erstmal alle Möglichkeiten aufzeigt. Ist es auch so im Zusammenhang mit zum Beispiel Gewalterfahrungen oder auch Essstörungen? Ist das generell die Haltung, erstmal zu informieren?
Genau, es ist ein großer Teil von unserem Ansatz, dass wir parteilich arbeiten. Das heißt, wir stehen immer auf der Seite von den Mädchen und hören ihr erstmal zu und glauben ihr und nehmen sie mit dem Anliegen, was sie hat, ernst. So, es geht gar nicht darum, also wir stellen auch keine Diagnosen oder dergleichen oder geben einen bestimmten Weg vor, sondern wir richten uns immer nach dem, was das Mädchen oder die junge Frau gerade möchte. Das heißt auch, was sie erzählen möchte, was sie nicht erzählen möchte, da richten wir uns ganz nach ihr. Und sie muss auch gar nicht mit den Eltern beispielsweise darüber sprechen, dass sie in der Beratung ist. Wir haben auch Möglichkeiten, in der Beratung auch anonym beraten zu werden. Da haben wir so ein Online-Tool oder auch telefonisch. Also auch da gucken wir, dass der Weg die wenigsten Hürden eben für das Mädchen dann auch hat, weil dieser Schritt überhaupt erstmal in eine Beratung zu gehen, überhaupt in eine offene Beratung oder Anruf, um einen Termin zu machen, das ist ein Riesenschritt so. Und wenn man diesen Schritt geschafft hat, sind wir erstmal offen und wir haben erstmal diesen Raum und können immer gemeinsam schauen, wie es dann weitergehen soll. Also das ist immer das Wichtigste, weil ich glaube, genau wie du gesagt hast, ne, viele haben vielleicht diese Angst, dass sie mit einem bestimmten Problem kommen und dann wird gesagt, ja, aber so ist vielleicht falsch oder das ist doch nicht richtig oder du musst genau diesen Weg jetzt gehen. Und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden, weil, wie du gesagt hast, es geht vor allem darum, den eigenen selbstbestimmten Weg auch zu finden.
Ja, finde ich richtig gut und wichtig, dass die Mädchen auch wissen, ihr seid da auf deren Seite. Und auch zu wissen, man kann mit allem kommen, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das finde ich, das werde ich immer als erstes gefragt, darf man jetzt hier anrufen? Also ich finde auch an dem Telefon, die erste Frage ist immer, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier richtig bin. Oder wenn ich auf Instagram Fragerunden mache, kommt auch immer, ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm genug ist, ob ich damit jetzt zu einer Beratungsstelle gehen darf. Und das könnt ihr immer. Also wenn ihr euch fragt, ist das schlimm genug, das reicht, dass es das für euch ist. Und damit kann man dann auch hingehen und nach Hilfe fragen, wobei ich das bei euch, also in der Lobby auch richtig toll finde, dass man muss ja gar nicht erstmal sagen, man kommt mit einem Problem. Also es ist ja gar nicht so, ich habe jetzt die 20 Minuten am Telefon und muss jetzt sofort mein Problem schildern. Sondern man kann ja wirklich auch erstmal gemeinsam kochen, gemeinsam spielen. Ihr macht aber ja auch viel Präventionsarbeit, was ich auch einen ganz wichtigen Aspekt finde. Wie sieht Präventionsarbeit genau aus? Also einmal alle abholen, was es ist.
Genau, also wir machen Präventionsangebote für Mädchen und junge Frauen. Das heißt, die Mädchen und junge Frauen aus den Schulklassen kommen dann meistens zu uns, eben in die Beratungsstelle. Hier haben wir einen frisch renovierten Gruppenraum, wo sie eben zu uns kommen können. Oder wir können das auch in den Mädchenzentren machen. Teilweise gehen wir auch in die Schulen. Und da haben wir bestimmte Themenschwerpunkte. Also meistens wird das vorher irgendwie mit der Schule festgelegt, was vielleicht in der Gruppe besonderes Thema ist. Also es kann sein, es geht sehr um Liebe, Sexualität, Beziehung ist ein Fokus, aber sonst auch Körperbilder, Geschlechterrollen. Also da haben wir mittlerweile so 10 verschiedene Bereiche, wo wir immer hinschauen, die sich auch mit der Zeit weiterentwickeln. Zum Beispiel geht es auch in einem Workshop um digitale Gewalt, Gewalt im Netz, Beziehung im Netz, wie sich das auch entwickelt. Und da auch da geht es vor allem darum, einen Raum zu schaffen, wo Mädchen und junge Frauen erstmal auch miteinander ins Gespräch kommen können, auch ihre Fragen stellen können, sich langsam dem Thema nähern und auch da gar nicht sagen, das ist der Weg, das ist richtig, das geben wir vor, sondern es ist erstmal ein Raum, wo man über bestimmte Erfahrungen auch sprechen kann. Beispielsweise, dass man, es gibt eine Übung, wo man durchgeht und guckt, okay, diese Beziehung, das sind bestimmte Dinge, die ein Partner in einer Beziehung macht. Wo ist der Punkt, wo du sagst, ach, das geht mir aber zu weit, das klingt nicht nach einer gesunden, guten Beziehung, die ich führen möchte, dass man das nochmal diese Schritte durchgeht und sehr nah an den Lebenswelten, an den Lebensrealitäten der Mädchen entlang sich auch bespricht. So, aber Vorrang haben immer die Themen auch der Mädchen, wenn es beispielsweise was Bestimmtes gibt in der Klasse, was gerade ein Thema ist, dass man da diesen Raum hat und das Thema Prävention ist immer auch eingebunden in unsere anderen Themenbereiche. Das heißt, wenn die Schülerinnen bei uns in der Prävention sind, dann können sie auch unsere Mädchenberatung kennenlernen und wissen vielleicht, okay, da kam jetzt in dem Workshop, habe ich gemerkt, ach, bei dem Thema Beziehung oder bei dem Thema auch Elternbeziehung werde ich irgendwie gerade besonders nachdenklich oder emotional. Vielleicht ist da noch was ich weiter besprechen möchte. Dann wissen sie, sie haben direkt eine Anlaufstelle, entweder mit der Beratung oder auch im Mädchenzentrum, dass man da nochmal merkt, okay, diese Themen haben auch Platz und ich kann da mit anderen drüber sprechen. Ich möchte das mal öfter machen und dann hat man diesen Freizeitrahmen auch nochmal.
Ja, das finde ich, klingt so logisch nach so einem guten System, da erstmal die Themen aufzumachen, weil ja ganz viel, also gerade in so Gewaltkontexten oder in so toxischen Beziehungen, das Problem ist, dass man ja gar nicht weiß, das, was hier passiert, ist nicht richtig. Man fühlt das oft, es fühlt sich dann oft nicht richtig an, aber das dann wirklich auch einmal so einzuordnen, dafür glaube ich, können so Workshops richtig wertvoll sein, weil wir ja ganz viel von diesen toxischen Beziehungsdynamiken ja auch in so Film und Fernsehen sehen. Da wird ja immer wieder gezeigt, die Frau wollte dich nicht und darum musst du jetzt den ganzen Film über um sie kämpfen und immer wieder fragen, bis sie dann doch will. Und dann ist das besonders romantisch. Und darum glaube ich, das ist unfassbar wichtig. Was wäre dir wichtig, sollte auch die Öffentlichkeit wissen, um die Welt zu einem sicheren Ort für Mädchen zu machen? Was wünschst du, könntest du jedem einmal beibringen, das musst du auf dem Zettel haben und das musst du machen?
Also es ist natürlich sehr, sehr viel, was ich an sich gerne mitgeben würde. Aber ich glaube, das Zentrale ist einfach, dass Mädchen und junge Frauen ernst genommen werden müssen. Also sie haben konkrete Anliegen, und da muss einfach hingehört werden. Also ich glaube, das ist genau das, was du am Anfang gesagt hattest. Mädchen, junge Frauen haben oft nicht das Gefühl, dass sie ihre Stimme erheben können, dass ihnen zugehört wird. Und wenn über bestimmte Erfahrungen von Diskriminierung, sei es Gewalt oder auch sowas wie Catcalling im Alltag, also es sind so viele Es sind so viele Erlebnisse, die Mädchen und junge Frauen machen, die für sie zum Alltag gehören. Also ich weiß, bei mir ist es auch so. Ich glaube, es ist bei sehr vielen Frauen eben auch, dass man weiß in der Jugend, wie viel man erlebt hat, was eigentlich eine Grenzüberschreitung war. Dass man so ein Bewusstsein dafür hat und eben dieses Bewusstsein auch teilt. So, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die Gesamtgesellschaft und eben auch Männer, die häufig die Tatperson eben sind, das wirklich auch verstehen und ernst nehmen. So.
Es ist auch beides. Also
genau, ja.
Manche sind sich ganz dessen bewusst, was sie tun, andere sehen sich als absolutes Opfer in einer Situation.
Mhm. Ja.
Also die Männer, nicht die.
Mhm. Ja, ja, voll. Ja, ja, voll.
Was sind denn typische Mythen oder Missverständnisse, die euch da immer wieder begegnen?
Einerseits wird oft suggeriert, dass es nur Mädchenarbeit geben muss und keine Jungenarbeit gemacht werden muss. Das ist ein Thema, was bei uns auch häufig aufkommt, weil wir sehen auch, dass Präventionsarbeit für Jungen gemacht werden muss und auch, dass die politisch verankert wird. Was häufig passiert ist, dass wenn wir beispielsweise Präventionsworkshops haben, zum Beispiel zum Thema sexualisierte Gewalt, gibt es kein Parallelangebot für Jungen, um über das Thema aufzuklären. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir eine geschlossene Gruppe eben haben von Mädchen, damit man weiß, man kann sich öffnen, man kann sich austauschen. Aber oft fehlt das parallele Angebot. Und da setzt natürlich ein sehr klares Zeichen, wenn die Jungen zu einem ganz anderen Thema Input haben oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar frei haben. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass man zeigt, Mädchen muss man mitdenken, aber Jungen muss man genauso mitdenken und da präventiv nochmal vorsorgen.
Ja, finde ich ganz wichtig. Also gerade wenn man sich auf ein Geschlecht konzentriert in der Arbeit, dazu auch sind Transmädchen bei euch auch willkommen.
Genau, also für uns, wir sagen immer, Mädchen ist, wer sich als Mädchen fühlt. Auch wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich als Mädchen fühlst, bist du auch bei uns willkommen. Und dann können wir mit dir ein Gespräch führen und rausfinden, ob die Lobby für Mädchen dann auch der Ort ist, wo du dich aufgenommen fühlst oder ob es vielleicht andere Angebote, zum Beispiel haben wir in Köln noch das Anyway, wo vielleicht queere Personen sich nochmal anders aufgehoben fühlen oder speziell der Blick dahin nochmal gerichtet wird. Aber wir haben immer wieder Mädchen oder Personen, die sich einfach vielleicht unsicher sind, aber die haben natürlich bei uns erstmal auch einen Platz und wir würden niemals die Tür dann so schließen, sondern es ist immer auch ein Gespräch. Ja, und auch zu verstehen, wo kommt dieses Gefühl vielleicht auch her, dass man denkt, dass Mädchen vielleicht doch nicht richtig ist. Da hat auch immer unterschiedliche Gründe und da kann man auch immer ins Gespräch gehen. Aber wichtig ist vor allem, der Person zu zeigen, du bist hier willkommen, wir hören dir zu und wir nehmen dich ernst.
Ja, richtig schön. Ja, also genau so soll es auch sein. Und da denke ich auch immer, es kann auch so einfach sein. Es gibt ja immer viele Frauen.
Könnte, ja.
Schwierig, aber man ja. Könnte es nicht so einfach gestalten. Aber da, klar, verstehe ich dann auch immer, ja, aber was ist denn mit den Jungs? Was ist denn mit den Männern? Kommt ja dann immer die Frage. Gerade bei Jungs verstehe ich das total, dass Jungs ja auch Gewalt erleben. Ganz viel sogar. Und dass auch Jungs lernen müssen, was Grenzen sind in alle Richtungen. Darum finde ich das auch wirklich wichtig, dass es diese Arbeit gibt. Aber es können eben nicht alle alles leisten. Also nur weil ihr die Mädchenarbeit leistet, heißt das nicht automatisch, dass ihr auch die Jungsarbeit leisten müsst, sondern das können dann eben auch die ExpertInnen dafür.
Genau. Machen,
weil es sind einfach unterschiedliche Bedarfe auch und es muss auch unterschiedlich angegangen werden und es braucht die jeweiligen Safe Spaces auch.
Ganz genau. Und da muss eben auch angesetzt werden, dass es diese Parallelangebote gibt. Und oft wird eben von Vereinen, die sich für Mädchen oder auch für Frauen einsetzen, nochmal weiter verlangt, sich auch für Männer und Jungen auch einzusetzen, was wir an sich natürlich gerne würden. Aber wir kämpfen auch schon um unser Überleben als Verein auch. Also wir sind auch immer total prekär aufgestellt, auch strukturell. Und das ist einfach Arbeit, die wir nicht noch zusätzlich leisten können, wo wir auch nicht die Expertinnen sind und wo es auch wichtig ist, dass auch andere Männer, Sozialarbeiter, Pädagoginnen, Lehrer, auch dass die sich zusammentun und dort diese Arbeit machen, weil die wird meistens dann doch wieder von Frauen verlangt.
Ja, Ich glaube das sofort, also weil das kriege ich in meiner Arbeit auch ganz oft auf Social Media, ich kann noch so selber Gewalt gegen Frauen sprechen, da kommt dann immer irgendjemand mit, aber was ist denn mit Gewalt gegen Männer? Ja, man denkt, dann mach du doch den Content dazu, stehe ich ja wirklich keiner im Wege. Ich sage überhaupt nicht, ja, dass das nicht existiert, aber ich kenne mich damit einfach nicht aus. Es ist einfach nicht meine Expertise. Ich müsste mir das genauso aneignen wie du. Darum mach es doch selber.
Ganz genau. Ist ja auch der Klassiker, dass der Tag, an dem häufigsten gegoogelt wird, wann der Weltmännertag ist, der Weltfrauentag ist. Und das finde ich immer sehr sinnbildlich für die ganze Debatte.
Absolut. Ja, das ärgert mich auch so sehr. Also, dass immer noch, es gibt 2 Männertage, 2, beide im November.
Ja.
Kein Hahnkret danach, werden die nie. Die einzigen, die auch am Männertag darüber sprechen, sind Feministinnen.
Ja, ganz genau.
Also, ich finde es, also wirklich, dann bitte, dann macht eure eigenen Tage, macht eure eigene Aufmerksamkeit. Und die ist super, super wichtig. Es sagt wirklich keiner, dass es die nicht ist. Absolut. Die würde ja auch Mädchen und Frauen helfen.
Genau, das auf jeden Fall. Wir können auch nur zusammenwirken, weil nur die Präventionsarbeit zu machen und zu überlegen, also bei uns ist es gerade auch Karneval. Oft kommt das Thema jetzt, wie können Mädchen und junge Frauen sich an Karneval schützen? Was kann man machen? Und natürlich gibt es bestimmte Punkte, wo man nochmal zusätzlich drauf achten kann. Aber das ist insgesamt die falsche Frage. Es geht ja eher darum, was muss gesamtgesellschaftlich passieren, dass man sich insgesamt auch sicher fühlt. Und das suggeriert ja auch, dass wenn ein Mädchen einer Frau einen Übergriff passiert, dass sie selber schuld ist, weil sie nicht gut genug aufgepasst hätte oder man hätte das machen können, man hätte das machen können. Und das ist irgendwas, was wir auch jedes Jahr um die Karnevalszeit nochmal neu merken, wie sehr der Blick da einfach geschärft werden muss und wie sehr dieses gesellschaftliche Bild immer noch so tief verankert ist. Also auch zur Frage, brauchen wir noch Gleichstellung oder viele sagen, wir hätten sie schon. Das ist immer ein sehr eindeutiger Punkt, wo man nochmal merkt, okay, da müssen wir nochmal ganz von vorne ansetzen.
Ja. Ich finde gerade bei Karneval, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist ja schon Rosenmontag und das Thema Alkohol, weil ich finde, Alkohol ist auch sowas, das wird bei Frauen genommen, um ihnen Schuld zuzuschieben. Ach, sie war doch so betrunken, weiß sie doch gar nicht mehr, ob sie da nicht das einfach wollte und jetzt erinnert sie sich nicht mehr. Und bei Männern wird es als Entschuldigung genutzt. Ach, er war halt betrunken. Ah, es war ja nicht so gemeint. Also das finde ich auch wirklich eindrucksvoll, wie so derselbe Faktor anders gewertet werden kann. Und auch da rund um Karneval, dass da auch, es gibt ja da auch ganz viele tolle Schutzangebote. Das Edelgard-Mobil gibt es ja jedes
genau.
Jahr. Aber ich habe noch kein Angebot gesehen, wie man es schafft, Karneval nicht zum Täter zu werden.
Ganz genau. Das ist immer wieder bei uns dann das Thema, wo wir denken, okay, was müsste man wirklich genau machen? Was müsste es für Partys geben? Zum Beispiel dann auch im Mädchenzentrum, wo man so untereinander ist. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Es sollen ja alle zusammen feiern können. Aber genau, gibt's da, dass wir haben zum Beispiel Anfragen zu, wie erkennt man K.O.-Tropfen, aber nicht die Gespräche von, bitte tut keine K.O.-Tropfen in die Getränke. So, ne? Also der Blick dahin und da nochmal. Ich weiß auch nicht, was der richtige Weg ist. Wie gesagt, da sind wir auch nicht die Expertinnen, aber man muss das Gespräch auf jeden Fall nochmal verschieben und da immer wieder weiter kritisch nachfragen.
Ja, finde ich richtig krass. Ich finde es richtig krass. Also jetzt wäre auch völlig absurd. Also die Leute, die würden gar, weil keiner fühlt sich ja als Täter und keiner denkt auch, dass seine Freunde Täter sind. Trotzdem kriegen es alle mit. Also wenn man die konkreten Verhaltensweisen benennt, dann ich habe meiner Mutter im Urlaub auch ein Video aufgenommen zu Karneval als Tipp, wie man an Leuten vorbeigehen kann im Club. Weil das, finde ich, ist so ein Ding, auch dass Frauen so an der Hüfte gepackt werden und es wird sich an den ganzen Körper rangedrückt, um vorbeizugehen. Und bei Männern zufälligerweise nicht.
Ja, da kommt nee, weil da ist zu viel Nähe ja auch nicht gewünscht dann von Männern untereinander.
Genau.
Ja. Ganz genau.
Ja, also ich finde es richtig, richtig krass. Aber eine letzte Frage noch. Du hast ja schon gesagt, es ist immer auch eine prekäre Situation, in der ihr arbeitet. Gelder waren immer schon knapp, werden zusätzlich immer weiter gestrichen. Die Politik hat gerade ganz, ganz andere Prioritäten. aber nicht soziale Arbeit. Darum, ich habe euren Spendenlink in den Shownotes verlinkt. Ich mache auch heute dazu nochmal eine Story. Wollte aber auch fragen, wie kann man euch zusätzlich noch unterstützen? Was hilft euch?
Also vielen Dank erstmal. Also Spenden sind ein großer Teil, der uns wirklich unterstützt, weil ohne zusätzliche Mittel, also wir bekommen öffentliche Mittel von der Kommune und auch vom Land, aber die reichen längst nicht aus, um das Angebot, wie wir es machen, auch abzudecken. Das heißt, dann könnten wir nicht immer direkt ein Erstgespräch anbieten oder bestimmte Öffnungszeiten anbieten in den Mädchenzentren. Das heißt, es ist eben nur leider durch zusätzliche Unterstützung auch möglich. Aber was uns auch immer hilft, ist, über die Arbeit auch zu sprechen, das auch zu teilen im Bekanntenkreis, weil es gibt immer eine Person, die da auch davon profitieren kann auch. Also es geht natürlich darum, dass wir als Verein auch gestärkt werden, dass wir überhaupt die Arbeit weitermachen können. Aber wir möchten vor allem natürlich auch die Mädchen erreichen, die Unterstützung benötigen. Das heißt, es gibt im Umfeld, ob das dann Schwestern sind oder vielleicht die Nichten oder die eine Freundin, Freund, der die SozialarbeiterIn ist, dass man das eben dieses Wissen weitergeben kann, weil die Lobby und viele andere Vereine gibt es schon echt ziemlich lange, die in diesem Bereich arbeiten und viele wissen gar nicht immer unbedingt davon. Oder wie du gesagt hast, die denken, ist das überhaupt schlimm genug, in Anführungszeichen, was ich erfahren habe. Aber dass man eben auch einfach mal unverbindlich nachfragen kann nach Angeboten. Und was für uns besonders wichtig ist, ist auch die Politik. Das heißt, wir sind auch viel in der Kommunalpolitik unterwegs und versuchen da auch die Strukturen zu ändern. Und da ist es auch immer wichtig, dass wir starke MitstreiterInnen haben, die sich wirklich auch mit den Themen von Mädchen und jungen Frauen beschäftigen. Also wie ich vorhin gesagt habe, dass man da einfach zuhört, was die Anliegen sind. Und allein das und darüber ins Gespräch kommen, macht schon total viel aus.
Ja, richtig wichtig. Also wenn ihr zuhört und denkt, was kann ich machen? Ihr könnt spenden, folgt der Lobby für Mädchen auch. Ich habe alle Accounts verlinkt. Redet darüber im Bekanntenkreis, im Freundinnenkreis. Ich finde, es gibt auch manchmal in so Unternehmen so Newsletter, wo man einfach mal so Infos teilen kann oder so ein digitales schwarzes Brett, wo man Infos dranhängen kann, gibt es auch immer mal. Vielleicht kann man da auch mal einen Flyer aushängen. Also teilt das Wissen. Und von mir erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und vielen Dank auch für eure Arbeit. Das ist so, so wichtig, was ihr macht.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch über Mädchen und junge Frauen.
Es hat richtig Spaß gemacht.
Schön.
An alle, die zuhören, gebt dem Podcast 5 Sterne. Ist immer noch super wichtig. Es ist ein neuer Podcast. Und abonniert, aktiviert diese Glocke. Dann kriegt man nämlich direkt eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.